Petra. Ja, wir machen, wie gesagt, eine kurze Pause in der ersten Petrusreihe. Danke. Wir haben ja zwei wichtige Symbole als Christen. Das eine ist die Taufe und das zweite ist das Abendmahl oder Brotbrechen oder Mahlfeier. Beide haben eines gemeinsam. Sie sind kreuzzentriert, kreuzfokussiert. Das Kreuz steht im Mittelpunkt. Wenn jemand getauft wird, setzt er sein Vertrauen auf Jesus. Er sagt ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Durch das Untertauchen symbolisiert man sozusagen dieses Sterben, das Auftauchen, das neue Leben. Und das ist eben dieses Symbol der Taufe, wenn jemand neues Leben bekommt in Jesus. Was hindert dich daran, getauft zu werden? Zum Beispiel die Frage, wie man in der Apostelgeschichte immer liest. Und das zweite Symbol, das Abendmahl, auch hier geht es ums Kreuz. Jesus sagt, mein Leib, mein Blut, das vergossen wird. Am Kreuz ist das passiert. Das heißt, das Kreuz und die Auferstehung ist das Zentrum des Evangeliums. Wenn wir uns vorstellen, hier ist Jesus und hier sind wir. Und wenn wir hier sind, ist das die Sünde. Und die Sünde lastet auf uns. Und am Kreuz ist jetzt was passiert? Es ist Gott gekommen und hat die Sünde genommen und auf Jesus gelegt. Dass wir neues Leben haben. Das ist dieses Entscheidende, was durch den Tod Jesu am Kreuz passiert ist. Er hat ein für allemal die Sünde besiegt. Und wenn du das gesagt hast in deinem Leben, ich glaube an das, ich glaube an Jesus, ich vertraue ihn, dann ist es in deinem Leben passiert. Und jeder, der umkehrt von seinen Sünden, der ist dieser neue Mensch geworden. Und jeder, der Jesus vertraut, dem ist vergeben, ein für alle Mal. Halleluja. Und in der Mahlfeier haben wir jetzt auch so ein Symbol, haben wir Symbole, wo wir sehen können, was hier passiert ist. Zur Taufe haben wir schon öfter gepredigt. Immer wenn eine Taufe ist, predigen wir natürlich über Taufe. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben eigentlich noch nie über die Mahlfeier gepredigt, deswegen ist es heute dran. Und wir wollen uns diese Stelle, 1. Korinther 11, die wir jetzt gelesen haben, der Reihe nach anschauen. Es geht um die Wichtigkeit der Mahlfeier. Warum ist es so wichtig und warum ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen? Wir müssen den Kontext sehen, den Zusammenhang. Paulus hat es an die Korinther geschrieben und er beginnt mit sehr starken Worten. Also sehr drastisch, weil der erste Punkt, die Verse 17 bis 22, es gibt eigentlich einen Skandal. Wenn es damals eine Zeitung gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich in der Zeitung gestanden. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Rubrik, aber das ist nicht so wichtig. Es gibt einen Skandal in Korinth, wenn sie das Abendmahl feiern, machen sie das, wie der Name schon sagt, das gemeinsames Abendessen. Die haben sie nicht in der Früh getroffen, so wie wir, sondern am Abend in der Gemeinde. Und wirklich als Essen. Nicht so wie bei uns, dass jeder nur ein Stückchen Brot und Wein oder Traumsaft nimmt, sondern irgendwann während des Abendessens haben sie dann dieses Herrnmahl sozusagen gefeiert. Im Gedächtnis für das, was Jesus getan hat. Aber alles ist falsch gelaufen. Lesen wir Vers 18. Ich habe gehört, schreibt Paulus, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Sehr drastische Worte. Es hat Gruppen gegeben, Parteiungen. Die einen sitzen auf der linken Seite, die anderen auf der rechten, so wie bei uns. Und es hat auch noch wen gegeben in der Mitte. Und warum sind sie so gesessen? Ja, damit sie sich aus dem Weg gehen. Die waren wahrscheinlich zerstritten. Ja, es hat Streit gegeben. Es hat Probleme gegeben in den Beziehungen. Ihre Beziehungen waren nicht in Ordnung. Deswegen schreibt Paulus das hier so drastisch. Weil eure Beziehungen nicht in Ordnung sind, verhaltet ihr euch so. Und deswegen sagt er auch, eure Zusammenkünfte sind mehr als nutzlos. Also wirklich klare Worte. Und in Vers 17 eben, ihr verhaltet euch so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern dass es sogar schadet. Und eben Vers 21, es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Also die Situation in Korinth war verheerend. Es gab Uneinigkeit, Streit, Spaltungen. Warum? Die anderen, die waren von der Arbeit früher fertig, das waren wahrscheinlich die in höheren Positionen, die sind schon früher dorthin gekommen, wo sie sich getroffen haben. Die Sklaven haben länger arbeiten müssen. Und während die erst später dazukommen sind, waren die, die früher gekommen sind, schon besoffen. Und das war genau der Punkt, was Paulus hier kritisiert. Es ist nicht euer eigenes Mahl. Es ist nicht das Herrenmahl, was ihr hier feiert. Ihr kümmert euch nicht um andere in der Gemeinde. Ihr verhaltet euch eigensinnig, selbstsüchtig. Und das war dieser Skandal in Korinth. Und daher ist es wichtig, dass wir auch diese Warnung hören und lesen. Sind wir in Kapfenberg in der Gefahr, in ähnlichen Situationen zu kommen? Die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil bei uns ist es nicht wirklich jetzt zu essen und Alkohol gibt es auch nicht viel. Aber trotzdem ist es eben ein Punkt, wo man einfach ein bisschen in sich gehen muss, überlegen muss, worum geht es wirklich? Wie steht es mit unseren Beziehungen untereinander? Sind sie in Ordnung? Achten wir einander? Respektieren wir einander? Wie gehen wir miteinander um? Deswegen diese Einleitung, diese dramatischen Verse sozusagen hier, Paulus will aufrütteln. Das ist ihm ein Anliegen. Ja? Er will damit nicht warten, bis er sie besucht, sondern er schreibt es hier jetzt schon so klar. Es hat keine Achtung gegeben, keinen Respekt. Das ist der erste Punkt, die Verse 17 bis 22, der Skandal. Der zweite Punkt, der Hauptpunkt eigentlich in dem Text, die Wichtigkeit. Die Wichtigkeit der Mahlfeier. Wir kennen die Verse ziemlich gut, weil sie oft auch vorgelesen werden, wenn wir das Abendmahl feiern. Und Paulus sagt hier sozusagen, ich will euch die Wichtigkeit der Mahlfeier zeigen. Ich will euch zeigen, warum das wichtig ist und dass ihr auf das achtet. Warum es so wichtig ist, dass die Beziehungen in Ordnung sind. In Vers 23 schreibt Paulus, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. Aha, Paulus hat es direkt von Jesus bekommen. Direkt vom Auferstandenen. Es war direkte Offenbarung sozusagen. Weil er hat die Evangelien noch nicht lesen können, weil die waren noch nicht geschrieben zu der Zeit. Deswegen hat der auferstandene Jesus das dem Paulus weitergegeben, damit er den Korinthern schreibt und damit es auch wir heute haben. Dafür ist es wichtig, damit wir es mitgeteilt bekommen, was die Wichtigkeit der Mahlfeier ist. Warum ist sie jetzt wichtig? Der erste Punkt steckt schon im Wort Mahlfeier, weil es eine Feier ist. Ja, Mahlfeier, ich verwende bewusst das Wort Mahlfeier, dieses Feier- oder Freudenmahl kann man auch sagen. In Vers 24 steht dann, Jesus der Herr nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Es ist eine Feier. Es ist eine Feier in Erinnerung an Jesus. Nicht eine Erinnerung an jemanden, der nicht da ist, sondern eine Erinnerung an jemanden, der da ist. Wir feiern die Gegenwart Jesu. Das ist der erste Punkt dieser Wichtigkeit. Wir feiern die Gegenwart Jesu. Ist uns das bewusst? Wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat, durch das, was er am Kreuz getan hat, den hohen Preis, den Jesus bezahlt hat, damit wir versöhnt sind mit Gott. Und die Gegenwart Jesu feiern wir. Manchmal denkt man, das Abendmahl, die Mahlfeier wird begangen wie ein Begräbnis. Wenn wir deprimiert reinschauen oder die innere Einstellung oder wie auch immer. Da kommt dieses Feiern überhaupt nicht heraus. Deswegen machen wir uns bewusst, wie wichtig das ist, dass es eine Feier ist. Jesus ist da. Großartig. Deswegen ist das Grund zu feiern. In welchem Sinn ist Jesus da? In der Mahlfeier, im Gottesdienst, im Alltag. In der Mahlfeier gibt es da jetzt mehrere Vorstellungen. Die offizielle Lehre der katholischen Kirche sagt, das heißt jetzt nicht, dass alle Katholiken daran glauben, aber es wird hier diese Doktrin gelehrt, dass Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist. Das heißt, weil etwas passiert mit dem Brot, mit dem Wein, mit der Hostie sozusagen, eine Wesensverwandlung oder Wandlung oder Transsubstantiation, Fremdwort, dann deswegen ist Jesus gegenwärtig. Das heißt, diese Substanz des Brots und des Weins wird verwandelt in Jesu Leib und Blut. Und der Priester bringt sozusagen Jesus noch einmal als Opfer dar. Deswegen darf nur ein männlicher Priester diese Eucharistie feiern sozusagen. Und was sagt die Bibel dazu? Das ist falsch. Die Bibel sagt ganz klar, das ist falsch. Wir brauchen Jesus nicht wiederholt zu opfern. Jesus ist ein für alle Mal für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Als er am Kreuz war, hat er gesagt, es ist vollbracht, ein für alle Mal. Das waren seine letzten Worte, es ist vollbracht. Uns ist nicht vergeben für das, was hier heute passiert, sondern uns ist vergeben für das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Und was meint Jesus, wenn er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann ist es keine Verwandlung, sondern es ist ein Symbol, ganz simpel ein Symbol, das uns erinnern soll. Als Jesus mit den Jüngern eben das Abendmahl gefeiert hat, hat er Brot und Wein genommen und eben genau diese Worte hier gesagt. Und die Jünger haben ganz klar gewusst, das ist ein Symbol. Ganz klar. Und jeder hat es verstanden, es hat kein Missverständnis gegeben. Und auch für uns, wenn wir heute das Brot brechen, den Wein oder Traubensaft trinken, dann ist es ein Symbol. Wir dürfen das wissen, weil die Gegenwart Jesu ist durch den Heiligen Geist heute hier. Das ist wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Wenn wir an ihn glauben, lebt er in uns durch den Heiligen Geist. Und das ist Grund zu feiern. Das ist Grund zu feiern, dass wir die Mahlfeier als Freudenfeier, als Freudenmahl feiern. Der zweite Aspekt, warum das wichtig ist, Es ist ein Verkündigungsmahl. Vers 26. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Ein Verkündigungsmahl. Für verkündigen könnte man auch sagen, ausrufen, proklamieren, eine Proklamation. Wenn du wirklich was laut ausrufst, so was ist es. Wir verkündigen nicht nur den Tod Jesu, sondern auch den Grund für den Tod Jesu. Nämlich in Vers 24 steht hier, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Der Grund ist, es ist für uns, für mich, für dich persönlich passiert. Er starb, damit uns vergeben werden kann. Er starb, damit du versöhnt bist mit Gott. Und dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Das Schöne ist, im Alten Testament ist es schon versprochen. Im Alten Testament hat Gott versprochen, es wird eines Tages einen neuen Bund geben. Und Jesus sagt es hier. Und zwar in Jeremia 31, Vers 31. Steht, gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf die Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Und das erfüllt sich hier. Diese Verheißung aus Jeremia 31, dieser neue Bund wird eingeführt, als Jesus ans Kreuz geht, als Jesus am Kreuz für die Sünden der Welt stirbt. Und das verkündigen wir, wenn wir die Mahlfeier feiern. Das verkündigen wir, diesen Tod am Kreuz, das Blut, das vergossen wird für unsere Sünden. Deswegen ist es nicht nur ein Freudenmahl, sondern auch ein Verkündigungsmahl, eine Proklamation. Und der dritte Aspekt, ein Hoffnungsmahl. Das ist der dritte Aspekt dieser Mahlfeier, nämlich in Vers 26 am Schluss. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet er den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. So lange machen wir das. Wenn Jesus in seiner Kraft und Herrlichkeit wiederkommt und wiedergekommen ist, werden wir kein Abendmahl mehr feiern. Das ist fix. Wir feiern es, bis er wiederkommt. Und das ist diese Perspektive, dieser Blick nach vorne, sozusagen. Diese Vorfreude, ja, dieses Hoffnungsmahl. Zuerst war der Blick zurück ans Kreuz, auf Jesus, der Tod, und jetzt der Blick nach vorne, dieser Hoffnungsaspekt. Es könnte also sein, dass wir heute das letzte Mal das Abendmahl feiern hier. Wer weiß, wenn er Mittwoch wiederkommt. Das heißt, du kannst es immer so feiern, wie wenn es das letzte Mal wäre. Wir freuen uns über die Hoffnung auf seine Wiederkunft. Deswegen ist die Mahlfeier wichtig, weil es ein Freudenmahl ist, weil es ein Verkündigungsmahl ist und weil es ein Hoffnungsmahl ist. Und das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir dann im Anschluss eben die Mahlfeier feiern. Es hat also diesen Skandal gegeben in Korinth. Dann hat jetzt Paulus die Wichtigkeit aufgezeigt. Und der dritte Punkt ist die Lösung. Gott sei Dank gibt es meistens eine Lösung. Sonst wäre es mühsam, oder?
Ja.
Speziell die Verse 27 und 28 sind spannende Verse, weil sie oft missverstanden werden. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. In der Übersetzung in der Neuen Genfer steht schon recht gut unwürdige Weise. In anderen grundtextnäheren Übersetzungen steht nur unwürdig. Das führt zur Frage, wer ist würdig? Wer ist würdig? Bin ich würdig? Wann bin ich eigentlich würdig? Ist irgendwer würdig von uns? Nein. Was passiert, wenn ich nicht würdig bin? Keiner von uns ist würdig. Jetzt können wir gleich einpacken und gehen, oder? Wenn du im Anschluss zu mir kommst und sagst, also ich bin absolut würdig, ich habe mich so angestrengt, ich habe die letzten 3 Monate, glaube ich, nie gesündigt und deswegen, ich habe aufgehört zu sündigen und deswegen bin ich würdig, dann sage ich, wir werden ein ernstes Gespräch führen müssen, wahrscheinlich. Vers 27 sagt nicht, die Mahlfeier ist nur für Menschen, die würdig sind. Das sagt Vers 27 ganz sicher nicht. Vers 27 sagt, wir sollen nicht in einer unwürdigen Weise an der Mahlfeier teilnehmen. Wenn du sagst, ich kämpfe mit einer Sünde, die zieht mich runter, aber ich bete und ich will davon loskommen, zum Beispiel, wer das erkennt und seine Unwürdigkeit sozusagen erkennt, der ist würdig. Wer sieht, wer erkennt, wer weiß, ich brauche Vergebung, ich schaff's nicht von mir heraus, ich bin abhängig von Jesus, ich brauche seine Vergebung, der ist würdig. Der Tisch ist für Sünder, wir sind alle Sünder. Wir scheitern leider immer wieder, aber für Sünder, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, die umkehren, die sagen, ja, Herr, ich will mit dir leben. Aber was ist jetzt diese unwürdige Weise in Vers 27? Es geht im Zusammenhang, wie wir am Anfang schon gehört haben, in diesem Skandal, um Beziehungen. Das Leben ist Beziehung. Um Beziehungen untereinander, weil es eben diese Missachtung, diese Respektlosigkeit gegeben hat. Deswegen war das eine unwürdige Weise, wie die das gemacht haben. Wenn ich denke, es geht in der Mahlfeier eh nur um mich und um Jesus und um sonst niemanden, dann ist das eigentlich respektlos meinen Geschwistern gegenüber. Es geht um mehr. Es geht, und das steht in Vers 29, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei dem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Boah. Das kann man jetzt auch wieder missverstehen, dass man den Leib des Herrn sagt, es ist Jesus. Aber was ist der Leib des Herrn im Neuen Testament? Die Gemeinde. Es ist die Gemeinde. Das sind wir. Wir sind der Leib des Herrn. Die weltweite christliche Gemeinde. Das ist der Leib des Herrn. Wenn wir nicht erkennen, dass wir gemeinsam der Leib des Herrn sind, dass wir Gemeinde als Körper sozusagen, viele Organe, jeder hat eine andere Aufgabe, Gabe, was auch immer. Wenn wir das erkennen, dann ist es gut, dann ist es wichtig, dass wir einander brauchen, zueinander gehören, voneinander abhängig sind. Sicher, wir sind abhängig in erster Linie von Jesus, vom Haupt, aber wir sind Glieder. Deswegen ist dieses Gemeinde, Leib des Herrn so wichtig. Deswegen, das ist gemeint mit dieser unwürdigen Weise. Überprüfe, wie sind deine Beziehungen zu Geschwistern heute Morgen, jetzt. Ich war mal bei einer christlichen Konferenz, ist schon lange her, und da war auch dann Mahlfeier. Das war nicht dann am Sonntag, aber wir haben dann Mahlfeier gehabt. Und ich habe ein Problem gehabt mit jemandem, wo ich mir gedacht habe, das muss ich vorher echt mit dem bereden. Und wir haben dann, sind dann kurz rausgegangen, kleinen Spaziergang, und ich habe ihm das gesagt, um was es geht. Und Gott hat mir da aufgezeigt, ich muss das vorher klären, aus der Welt schaffen, dass ich dann am Abend an der Mahlfeier teilnehmen kann. Ja? Es ist um diese Beziehung gegangen. Wir haben dann gebetet, um Vergebung gebeten. Wir sind zwar nicht beste Freunde geworden, aber das ist ja wurscht. Aber es ist wichtig, dass Beziehungen bereinigt sind. Und das meint Paulus hier. Diese überprüfen wir uns selber Aussage, dieser Vers in Vers 28. Überprüfen wir uns selber. Das ist es, was wir prüfen müssen. Sind unsere Beziehungen in Ordnung? In Korinth waren sie es nicht. Wie geht es uns dabei? Sind wir eins? Ist Vergebung notwendig? Gibt es Verletzungen? Wenn die Selbstprüfung ausbleibt, dann kommt es zu diesen negativen Folgen, was dann aufgezählt sind. Das darf man auch wieder nicht falsch verstehen. Schwachheit, Krankheit, Tod, ganz ernst. Ernste Themen. Weil wer das Abendmahl in unwürdiger Weise genießt, versündigt sich an der Gemeinde. Gericht, sich selbst richten. Verdecken wir Sünde nicht. Decken wir Sünde nicht zu unter den Teppich kehren. Wird schon vergessen werden. Na, wenn Vergebung notwendig ist, dann ist es notwendig. Dann wendet es die Not. Aber dieses Gericht ist hier kein Strafgericht, sondern ein Züchtigungsgericht. Gott ist es, der uns erziehen will. Es ist ja an Christen hier geschrieben. Da gibt es kein Strafgericht, da gibt es Züchtigung, da gibt es Erziehung zum Positiven hin. Ja, zum Wachstum, zum näher zu ihm hinwachsen. Disziplinierung. Oft geht es jemandem so, wer krank und schwach ist, gerade der lebt näher beim Herrn. Weil ich abhängiger bin von ihm, von seiner Gnade, von seinem Geborgensein, von seiner Liebe, die ich gerade jetzt brauche. Vielleicht geht es dir so. Die Strafe hat Jesus getragen, ein für alle Mal. Leib Christi, Gemeinde zu sein, heißt, schauen wir uns um, wie sind unsere Beziehungen, wie geht es uns miteinander. Wir stehen dann im Anschluss auf, gehen nach vor, nehmen Brot und Wein. Wie kannst du das bewusst machen? Wie kannst du das noch bewusster machen, dass du nicht nur jetzt auf dich und auf Jesus schaust, sondern schau mal aufeinander. Du kannst für den, der vor dir steht, beten oder kurz ihm persönlich sagen, ja, Jesus ist für dich gestorben. Halleluja. Wir feiern die Mahlfeier als Feier der Gegenwart Jesu. Wir proklamieren seinen Tod. Wir freuen uns auf seine Wiederkunft. Das sind die wichtigen Aspekte dieser Bedeutung. Ich möchte, dass wir kurz ruhig werden. Ich werde nach einer Minute der Stille noch beten und dann die Einladung, gemeinsam Mahlfeier zu feiern. Danke, Jesus, dass du jetzt gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du für uns gestorben bist, dass du am Kreuz unsere Schuld genommen hast, dass du sie auf dich genommen hast, bezahlt hast, ein für alle Mal. Danke, dass wir dieses Freudenmahl jetzt feiern dürfen, in Erinnerung an dich. Danke, dass wir das feiern dürfen. Danke, dass wir es ausrufen dürfen, dass du gestorben bist. Dass du gestorben bist für unsere, für meine Sünde. Und danke, dass wir uns freuen dürfen, dass wir Hoffnung haben auf deine Wiederkunft. Du wirst wiederkommen, du regierst ewig. Wir preisen dich dafür, Herr. Und ich möchte bitten, dass du uns jetzt auch hilfst, aufeinander zu schauen, wo wir es brauchen, wo Not ist, wo Bedarf ist. Danke, dass du Liebe gibst, die wir weitergeben können. Wir loben dich dafür. Danke, dass du unser Herr bist. In Jesu Namen. Amen.